Kannst du das hören?
Hast du Luma?
Von Napoleon, ne? Erstmal hinsetzen, genau.
Sankt Petersburg.
Genau. Und das ist Russland, ne?
Ja.
Okay, also.
Sankt Petersburg.
Petersburg. Wie Petersburg? Oder ist das in Sankt Petersburg?
In Petersburg.
Und wie heißt das Haus?
Petersburg.
Also muss man nicht genau hin. Also André, es ist keine Schande, dass du es nicht kennst. Aber du gehörst zur russischen Gruppe jetzt. Jetzt wollte ich eigentlich Viktor fragen, ob er in der, wo er ist und wo du bist. Du bist auch eher russisch oder bist du über Deutsch?
Gleich.
Fast gleich? Also du sprichst genauso gut russisch, wie du Deutsch sprichst?
Ich kann beides nicht. Russisch habe ich gelernt und Deutsch.
Okay, wunderbar. Also die Frage ist,
so geht es uns alle hier.
In welcher Gruppe ist denn Viktor? Wisst ihr das?
Ja. Nein, in der russischen.
Okay.
In der
deutschen.
Okay.
In der deutschsprachigen.
Guck mal, ob ihr in der Gruppe russisch sprechen könnt. Ob die anderen alle russisch sprechen, dann kann er einfach mehr mitmachen und nicht immer nur hören. Das müsstet ihr überlegen, ansonsten tauschen wir vielleicht noch
ein. Wir sind zusammen, die Karte Amerika, waren mit ihm zusammen.
Ja,
klar, das
ist ja. Ja, die Gruppe ist Amerika, aber in der Gruppe Amerika sprecht ihr Russisch. Das ist ein bisschen verrückt, aber so ist der Zufall.
Genau.
Ich möchte euch bitten, und wie gesagt, das heißt, ihr könnt das hier alle in dem Raum machen, aber ich finde es auch deutlich angenehmer, fühlt euch frei rauszugehen. Ja, für das folgende Zeit bis 15.30 Uhr. Es war eine ausgedachte Situation. Hinterfrag nicht zu viel von der ausgedachten Situation. Ich bin einfach spontan ausgedacht. Du siehst Norbert, der seit Wochen nicht mehr zum Gottesdienst kommen kann. Also irgendwann habt ihr jemand gefragt, ja, ich kann nicht kommen, hat er gesagt. Ohne Gründe zu nennen. Du siehst Norbert, der seit Wochen nicht zum Gottesdienst kommen kann, wie er aus einem dicken Mercedes aussteigt, in dem zwielichtige Typen und aufgeräumte Frauen sitzen. Das ist das, was du beobachtest. Ich möchte euch jetzt als Gruppe Deutschland, USA und Russland bitten, das mal zu besprechen. Das ist die Beobachtung. Und da gibt es dann mehrere Wege, über die man nachdenken kann. Erörtert und notiert. Also am Ende will ich etwas haben, was ihr vortragen oder zumindest ranschreiben könnt, wie du vorgehen solltest. Also stell dir mal vor, du hast das gesehen, René, und du bist jetzt nicht in dem Seminar gewesen, hast aber gehört, die beiden waren in einem Seminar, wo es auch um Gemeindezucht oder heilende Gemeindekorrektur ging. Und fragst, Brüder, ich habe da was gesehen, wie soll ich mich jetzt verhalten? Und denk nicht, Ausschluss, sondern es gibt mehrere Richtungen. Was genau haben wir denn gesehen? Da habe ich nur gesehen, dass es ein Mercedes ausschreibt. Das heißt ja eigentlich erstmal nichts. Also die Frage, was ist denn die Sünde? Oder wie wollen wir hier vorgehen? Tun wir überhaupt was? Was ist das Erste, was wir tun? Was wäre das Zweite? Und wenn er darauf reagiert, wie wäre dann der Weg, wenn er darauf nicht reagiert? Also mal so ein bisschen strategischen Plan, wie bei Schach machen. Ich ziehe den Springer auf A4 und dann kommt er mit dem Läufer. Dann werde ich meinen Turm nach vorne ziehen, dann machen wir noch gerade. Also einfach mal so ein bisschen das Durchspielen. Natürlich kann man das stundenlang treiben. Mir ist einfach nur, dass ihr ein bisschen das Thema mal durchdenkt. Wie würden wir uns in einer Situation verhalten, wo wir etwas wie das beobachten? Wie wollen wir damit umgehen? Dass ihr das irgendwie nicht nur diskutiert, sondern bitte auch irgendwie aufschreibt. Ja, vielleicht macht ihr das mit Pfeilen. Wenn der Bruder sich so verhält, machen wir so. Wenn der Bruder sich so verhält, machen wir so. Dann reagiert er darauf wieder so. Sprecht das durch und versucht möglichst, euch nicht festzubeißen an einem Punkt. Ist ein Mercedes schlimmer als ein BMW? Und was heißt aufgedonnerte Frauen, waren die minderjährig? Nicht zu kompliziert werden, sondern mehr überlegen, wie könnte ein Prozess aussehen, um mit dieser Beobachtung umzugehen. Das sagt ihr bis 15.30 Uhr. Irgendwas unklar an der Fragestellung? Entschuldigung. Wir übersetzen das nochmal auf Russisch, bitte.
Was heißt zwielichtige Typen? Zwielichtige Typen.
Lederjacken, Ketten, hier, so hier Auskräuter in der Haare, Schlagring, irgendwas in der Art. So wie du.
So wie du.
Ja, okay. mich zu den Gruppen, setze mich dazu, ihr macht einfach weiter. Wenn ihr aber dann eine Frage habt, dann besprechen wir das miteinander. Vielleicht gebe ich auch ein bisschen Wegweisung, gehe danach zur nächsten Gruppe. Aber das ist eure Zeit zum Durchkauen von dem, was wir in Matthäus 18 gelesen haben.
Aber zu uns, was du kommst, wenn wir ein Dolmetscher
suchen. Ich muss persönlich zugeben, ich bin jetzt etwas müder, als ich nach Mittagessen war. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn jetzt Feierabend wäre, würde ich sagen, ja. Aber ist nicht Feierabend. Wir machen bis 20:30 Uhr, wobei um 18 Uhr noch mal ein Abendessen eingesetzt ist. Ist ja gut, dass wir was zu essen kriegen, weil wir verhungern hier. Ja? Ich habe unseren roten Faden noch ergänzt, um Kapitel 5 oder Abschnitt 5. Gläubige werden als Beauftragte des besorgten Vaters eingesetzt, den streunenden Geschwistern nachzugehen und ihre Wiederherstellung zu suchen. Naja, das ist nicht besonders toll. Also ihr müsst ja umdenken. Ihre Wiederherstellung denken, suchen. Und dann kommt hier unten nur noch das Sechstens. Das werde ich dann heute Abend nochmal ergänzen. Da steht da nichts anderes als Vergebung als Stichwort. Das werde ich aber erst morgen in der Predigt behandeln. Mit allen dann zusammen. Es kam wohl die Frage auch, warum diese Runde nur für Brüder ist, warum die Schwestern hier drin sind. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich habe immer gehört, nur Brüder. Also ich hätte kein Problem mit Schwestern, ich mag Schwestern auch. Und das Thema ist kein klassisches Brüderthema. Ist jetzt einfach mal so gewesen. Hat uns vielleicht vorher nicht geredet, nicht drüber nachgedacht, keine Ahnung. Ist historisch so. Weil wir jetzt noch mit der Zeit ein bisschen eng werden, habe ich mir einen Leitfaden tatsächlich geschrieben. Ich wollte euch bitten, dass ihr jetzt mal eure drei Gruppenergebnisse vorstellt, dass wir das Metafragen, ich glaube, alle haben noch Metafragen geschrieben, dass wir das hier ein bisschen zentral hinstellen und dass dann einer aus der Gruppe versucht, uns mit hineinzunehmen in die Gedanken, die da sind, versucht das kurz und knackig zu machen. Ich glaube, wenn jede Gruppe eine halbe Stunde präsentiert, dann wird das nicht ganz so erhitzt werden. Dass erstmal der eine versucht zu erklären, was da Gedankengang ist, dann ergänzen die Leute aus dem Team danach und wenn dann noch Fragen von euch sind, fragt. Da wir alle die gleiche Problemsituation haben, wird es sicherlich Redundanzen geben, Wiederholungen, Ähnlichkeiten. Das ist so. Aber vielleicht habt ihr es auch geschafft, ich bin gespannt, wie die einzelnen Antworten aussehen, vielleicht habt ihr auch geschafft, mal ein bisschen Leben in die Frage hineinzubringen. Ich habe ja nur eine sehr knappe Situation beschrieben. Und natürlich muss man in so einem Prozess dann überlegen, okay, wenn ich jetzt sage, mein erster Schritt ist, ich gehe hin, dann muss ich mir natürlich überlegen, wie reagiert derjenige. Ja, und einige versuchen hier mit Abläufen das so zu gestalten, aber manchmal muss man sich einfach was ausdenken. Und mit einer Gruppe habe ich draußen ein bisschen gespielt, ich habe den Norbert gestellt, das ist auch nicht schwer, weil ich heiße nämlich Norbert, also Ansgar Norbert Dreser. Mein Wunsch war, dass ihr das Ganze nicht theoretisch besprecht, sondern praktisch durchdenkt. Ja, ihr geht hin und derjenige sagt, nö, hab ich überhaupt nicht gemacht. Hast du ja völlig falsch gekriegt. Soll ich mal offenbar. Das wäre jetzt ein Berliner. Ja. Und wie reagiert man dann? Und mal schauen, wie eure Szenarien aussehen und vielleicht erlaube ich mir, einfach mal Norbert zu spielen, das ohne jetzt diesen Schlüpfer zu meinen. An der Stelle, ich sage, jetzt spiele ich mal den Norbert in der Situation und wir dann überlegen, wie würden wir damit umgehen. Gut, wem gehört das hier? Frau Zeug ist durch die Gruppe, die am Anfang gleich hier draußen war, vorne.
Deutschland.
Die Deutschland. So, wer will denn? Welcher Deutsche möchte denn das Ganze hier verwenden?
Nein. Ja. Und was hast du mit dem Auto gemacht?
Jetzt geht's gut, ja?
Wirklich nicht das Auto. Nicht die Hallo, Mama. Das haben wir mal gemacht. Ich habe ein Auto. Ich habe eine Dame.
Die Nähe zu Ostgrenze hört man.
Die Überforderung von Berlin hört man.
Okay. Ja. Ihr
Sind hier an den Sachverhalt zunächst sachlich reingegangen? Sachlich, also nach Matthäus 18. Wenn jemand aus seinem großen Mercedes aussteigt oder sich in einer Umgebung von zwielichtigen Persönlichkeiten aufhält, muss das nicht zwingend ein Tatbestand der Sünde sein. Das heißt, wir haben schon Wert darauf gelegt, dass derjenige, der es sieht, und wir haben gesagt, okay, Paul ist unser Zeuge, er hat es gesehen, alleine, sonst keiner. Und wir haben auch im Hintergrund den Sachverhalt des Fernbleibens. Das heißt, das haben wir im Kontext gesehen. Das heißt, zum einen, beides für sich alleine heißt erstmal gar nichts. Und deswegen haben wir Wert darauf gelegt, okay, Paul geht umgehend auf diesen Menschen zu und sagt, pass mal auf, ich habe dich da gerade gesehen, du bist aus dem Wagen ausgestiegen und da waren noch so ein paar komische Leute mit dir mit und außerdem, du fehlst seit Monaten. Was ist, sag mal, erklär mir die Situation ganz kurz. So, jetzt kann es natürlich sein, so wie du es eben gerade dargestellt hast, dass er sagt, da ist gar nichts dran. Alles gut, wir haben dich mitgenommen, der Anhalter. Die haben mich hier gerade abgesetzt, sind ganz freundliche Kollegen. Du sagst was mit Bademeister. Man kann sich da jede Menge ausdenken. Aber auf jeden Fall kann es durchaus sein, dass die Situation sich klärt. Die Wahrscheinlichkeit ist durchaus gegeben, dass A, ich mich geirrt habe, B, die Situation viel harmloser ist, als sie augenscheinlich war. Und dass sich die Situation auch aufgrund dieses 1:1-Gesprächs ratzfatz bereinigt. Das wäre Idealfall. Dann gibt es die andere Seite, dass er sagt, okay, ich bin in einem Bereich jetzt gelandet, der nicht schön ist. Drogengeschäft, Autoschieber, was auch alles dazu gehört. Das wäre die andere Extremsituation. Das, was wir draußen gespielt haben, das ist das Dazwischen. Das ist etwas Dazwischen, was häufiger vorkommt, diese Darstellung aber nicht hergibt. Wir sind davon ausgegangen, okay, wenn er wirklich, wenn wir merken, dass der Tatbestand der Sünde da ist und das setzt unmittelbar voraus, dass derjenige das in irgendeiner Form zugegeben haben muss, dann ist das definitiv als Sünde auch zu deklarieren, biblisch fundiert vielleicht auch als Hinweis in den Raum zu stellen, dass man, Junge, das passt so nicht, was du da machst. Das, was du da gerade machst, das geht nicht einher mit dem, was die Bibel sagt und wie wir uns ein wortgetreues Leben vorstellen oder wie der Herr sich das vorstellt. Dann gibt es eigentlich nur zwei Varianten. A, er sieht es ein, er sieht es nicht. Einsicht geht einher mit Buße und somit wäre auch da für uns dann an der Stelle ein Haken dran. Heißt, wir können sicherlich noch Hilfe anbieten, weil Rückfallgefahr ist überall gegeben. Von daher haben wir ganz bewusst ein Klammer noch umgesetzt, Hilfe anbieten und auf ihn Acht geben. Schauen, dass sich das nicht wiederholt, zwischendurch vielleicht auch mal ein Gespräch suchen, wie sieht es aus, wie kommst du zurecht, was machen deine Freunde? Keine Einsicht, das heißt, zweite Stufe, 2 bis 3 Zeugen hinzuholen. Da muss man dazu sagen, diese Zeugen sind nicht wirklich Zeugen, sondern das sind ja keine Augenzeugen, weil Paul war ja alleine. Das bedeutet, das sind, wie haben wir es so schön genannt, juristische Zeugen. Er hat ja den Tatbestand der Sünde zugegeben. Er hat zugegeben, er ist im Bereich unterwegs, die Gott nicht gut heißt. Das heißt, diese 2 bis 3 Zeugen helfen aus meiner Sicht eigentlich nur bei der Argumentation. Sie kommen hinzu, um mit demjenigen zu sprechen und ihm die Situation nochmal in einer größeren Runde nahezulegen und Hilfe anzubieten. Gleiches Spiel, Buße, Seelsorge, Einsicht, das ist der Idealfall. Der rote Pfeil wieder, das ist da, wo eigentlich nicht hinwollt. Der rote Pfeil geht in Richtung keine Einsicht vor die Gemeinde. Das ist etwas, wo keiner so wirklich hin möchte, was wir in unserer Gemeinde auch das eine oder andere Mal schon erlebt haben. Und auch da, je nachdem, wie die Situation aussieht, bei der Gemeinde kann man sich das so ganz schwer vorstellen, wie das da aussehen mag. Ich fand die Geschichte mit dem Brief ganz charmant, habe ich noch nie gehört, werde nie selber drauf gekommen mit den vielen Unterschriften. Aber die Frage ist, wie geht es hier unten aus? Wenn das Gespräch vor die Gemeinde kommt, wenn das Problem, die Problemzone vor die Gemeinde kommt, führt das zu Buße? Ich persönlich vertrete die Meinung, hier ganz unten ist die Wahrscheinlichkeit, also mit jedem Schritt habe ich das Gefühl, immer die Wahrscheinlichkeit, dass es nach rechts geht, da wo wir hinwollen, schwindet. Das ist mein Gefühl, mein Bauchgefühl. Hier sehe ich die größten Chancen. in dem Bereich. Aber wenn man hier unten sieht, hier sind die letzten beiden Pfeile. Das kann aber auch schon mal den Ausschlag geben, nach links oder nach rechts. Dass die Gemeinde sagt, Junge, Paul hat mit dir gesprochen. Andreas und Misha sind dazugekommen. Wir als Gemeinde stehen jetzt hier ganz unten. Was machst du? Wie können wir dir helfen? Und keine Einsicht würde demnach bedeuten, letztendlich er fällt an der Stelle über Bord erstmal. Die Frage ist nur, was machen wir dann? Und da fand ich das mit dem Brief ganz charmant. Habe ich noch nie gehört. Wäre etwas, was auch mich persönlich sehr beeindruckt macht. Es würde mehr Eindruck machen, als wenn Viktor und Andreas zu mir kämen und mir das Gleiche nochmal, also im Grunde diese Situation nochmal wieder spielen würden. Ich denke, das muss die Situation und der Sachverhalt und auch der Umstand dann hergeben.
Mhm. Ja. Aus dem Team Deutschland erstmal Ergänzungen, irgendwas, was unbedingt noch erwähnt werden sollte? Das ist nicht der Fall. Rückfragen von allen an das Team Deutschland. Okay.
Verse. Hier. Verse
sind. Danke. Erörtert und notiert, wie du vorgehen solltest. Welche Verse sind Grundlage eurer Empfehlung und was gibt es zu bedenken? Im Hinblick auf diese Zeit wollen wir nicht viel reinschreiben. Das ist Matthäus 18, 15 fortfolgend. Wir werden dann feststellen, dass es nicht vollständig ist. Das nehme ich aber jetzt noch nicht mit rein, deswegen fehlen mir noch Verse. Ich würde gerne die Zeichnung um eine Grafik ergänzen. Und ich glaube, wenn ich zeichne, ahnt ihr ganz schnell, was ich damit aussage. Wir können das mal einfach kommentieren. Fahrerherz, diesen Prozess durchzugehen. Wir kommen immer eher in so eine staatsanwaltliche Haltung. Und deswegen, wenn ich in diesen Prozess hineingehen müsste, weil ich faul bin in dem Fall, wäre mir das Wichtigste, dass ich meinen Herrn anflehe, dass ich tatsächlich sein Herz transportiere, dass ich in seiner Gesinnung komme. In der Gesinnung eines Gottes, der sich die Gnade und die Barmherzigkeit nennt. Wenn ihr an das Alte Testament ein bisschen kennt, wenn ihr das Zweite Mose kennt, wisst ihr, dass Mose einmal eine Bitte an seinen Gott und Vater, also Vater nicht, aber an seinen Gott richtet. Lass mich doch deine Herrlichkeit erkennen. Diese Aussage trifft Mose zu einem Zeitpunkt, als er die 10 Plagen in Ägypten bekommen hat. Er stellt diese Bitte, lass mich deine Herrlichkeit erkennen, nachdem er durch das Meer durchgezogen ist. So also ein 100 Meter breiter Durchgang durch ein Meer, wo dann die Millionen von Menschen und Tiere durchziehen können. Und dann am Ende das Meer wieder zugeht und die ägyptische Armee, die damals amtierende Weltmacht, ersäuft. Er hat erlebt, wie Leute in der Wüste mit Wachteln und mit Wasser versorgt wurden. Und dann sagt er zu Gott, lass mich doch deine Herrlichkeit erkennen. Und was dann passiert, ist im Grunde genommen, ich will nicht deine Wunder sehen, Herr. Die habe ich ja gesehen. Lass mich doch erkennen, was dich wirklich ausmacht, abgesehen von der Tatsache, dass du schöpferisch bist und dass du Wunder tun kannst. Und was dann passiert, ist mir das ein bisschen schwierig zu verstehen, dass Gott vor ihm irgendwie vorbeiläuft und er ihn sieht und doch nicht richtig sieht. Aber während Gott an ihm da vorbeiläuft, um ihm seine Herrlichkeit zu zeigen, redet Gott über sich. Und wisst ihr, was er da sagt? Was sagt Gott, als er da an Mose vorbeigeht? Auswendig war das auch nicht. Das fange ich an zu blättern. Ihr dürft gerne mitblättern.
Gott hat die Sünde vergeben. Die Sünde vergeben an tausende von Generationen, aber auch nicht ungestraft lässt.
Zweite Mose 33 und 34 sind die Kapitel. Zweite Mose 33 und 34 sind die Kapitel.
Zweite Mose 33.
Genau. Ich sage dir welchen Vers, wenn du einen kleinen Moment gibst. Zweite Mose 33 in Vers 18. 2. Mose 33, 18 steht diese Aufforderung, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und dann sagt Gott, okay, ich werde an dir vorbeiziehen. Und dann in 2. Mose 34 geschieht das, ab dem Vers 5. 2. Mose 34, 5. Da stieg Jahwe in der Wolke herab und er trat dort neben ihm, das ist Mose, und rief den Namen Jahwes aus. Und Jahwe ging vor Moses Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld und Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der 3. und 4. Generation. Da warf sich Mose eilends zur Erde nieder und betete an. Mose hat so viel erlebt und sagt: Herr, lass mich deinen wesentlichsten Charakter, deine wesentlichste Eigenschaft, deine Kerneigenschaft doch erkennen. Was macht dich so herrlich? Und Jahwe antwortet und sagt: Ich bin Gott, ich bin barmherzig, ich bin gnädig, ich bin langsam zum Zorn, reich an Gnade und ich vergebe Vergehungen, Sünde, all das. Das ist das, was Gott ausmacht. Er ist ein gerechter Gott, er ist ein zorniger Gott, all diese Attribute stimmen, aber das, was die Herrlichkeit Gottes ausmacht, ist, er ist ein vergebener Gott. Und das ist das, was ich die ganze Zeit auch bei Vers 18 habe versucht, um zu zeigen, dass er dieses Positive an die Menschen herangehen, trotz seiner Fehler hat. Und dieses Vaterherz wünsche ich mir für mich und für euch, dass ihr das in dem ganzen Prozess immer wieder habt. Und egal, was der euch da anblüht, egal, was der Norbert euch da für einen Bären aufbinden wollt, egal, wie tief die Sünde ist, in die er gefallen ist, versucht euch dieses Vaterherz schenken zu lassen vom Vater des Herrn. So, Gruppe 1 Deutschland, das ist Gruppe Russland. Passt ja gut, in der Russland deutsche Gemeinde. Wer möchte hier vorlesen, weil es ein bisschen klein ist, wenn er erklärt?
Wir haben uns gedacht, wir gehen das Ganze etwas pietätvoller an. Quasi, weil bei uns auch die Unterscheidung, wo genau liegt die Sünde, die wir dann sehen, was ja eigentlich Kernpunkt der Frage ist, wie wir vorgehen sollen, und da geht es halt um die Sünde. Mhm. Als erstes wurde bei uns eigentlich gesagt, dass wir ins Gebet gehen wollen, dass wir ihn dort sehen, diese Beobachtung halt haben, hier, und dass wir dann erst ins Gebet gehen, also nicht sofort darauf ansprechen, was vielleicht sowieso keinen Sinn haben könnte, aufgrund seiner Freunde, die da vielleicht sind, wir kennen die Situation nicht, ob es Freunde sind, ob es wer bei Anhalter mitgefahren ist, was auch immer. Es kann sein, dass er dann verhärtet reagiert oder so. Also in Matthäus 18 steht ja im Prinzip, dass man eben unter vier Augen dann ihn ansprechen soll. Das wäre in dem Fall nicht gegeben, wenn wir sofort hingehen würden. Plus, wir wollen eigentlich, wenn wir ihn darauf ansprechen, um Weisheit bitten. Nein, nur wenn wir ihn darauf ansprechen, wollen wir vorher den Vater um Weisheit bitten. Dass wir quasi dort vom Heiligen Geist geleitet werden. Dass uns der Heilige Geist einfach auch zeigt, wie wir dort vorgehen sollen, was wir sagen sollen, wie die Situation vielleicht aussieht, was in der Art. Wir haben uns unterhalten, wie lange man beten könnte dafür. Das war unterschiedlich. Also es ging von beten, am nächsten Tag hingehen, bis zu 4 Wochen, längere Zeit, je nachdem. Da gibt es durchaus Unterschiede und ich denke auch nicht, dass man sich da vielleicht festlegen sollte. Das ist ja ein persönliches Ermessen dann.
Das ist auch eine Frage, die ich im Gebet stellen würde, Herr. Heute, morgen soll ich noch ein bisschen länger beten, das fragt ruhig den Vater und er wird euch führen.
Ja, Bibelverse zu Jakobus 1, Vers 15. Wer um Weisheit bittet, dem wird sie gegeben. Dann als nächstes kommt der Schritt, ihn direkt auch ansprechen, auch das Fehlen in der Gemeinde. Bei der Aufgabe ist es ja so, dass er, das sind ja im Prinzip zwei Teile eigentlich. Einmal, er kommt jetzt zum Gottesdienst seit Wochen. Das ist das, was aus unserer Sicht halt eine Sünde ist. Und das Zweite ist, er steigt aus dem Mercedes aus, mit dem zwielichtige Typen, aufgedeutete Frauen sitzen, hat nichts direkt mit dem Gottesdienst zu tun, in der Aufgabe, weil es ist ja nicht so, dass ich ihn nicht beim Gottesdienst sehe, sondern aus dem Mercedes aussteigen sehe, sondern das heißt ja, es kann ein beliebiger anderer Zeitpunkt sein, wo ich ihn aussteigen sehe. Es kann ein Zusammenhang sein, es muss aber nicht. Und primär war für uns eigentlich die Sünde erstmal, dass er nicht zum Gottesdienst kommt, das wollten wir erstmal gründen. Das andere ist sekundär. zweitrangig, warum er mit zu nicht dem Typen rumhängt. Und das sieht man auch hier, ansprechend auf das Kind in der Gemeinde. Wird wieder 10 Versen, ich glaube, ich muss man es noch mehr gehabt. Genau. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, entweder er kommt wieder zur Gemeinde, das ist die positive Antwort dann. Das ist ja dann in dem Sinne der Herstellung, dass er eigentlich wieder zur Gemeinde kommt, ist dann positiv. Und dann kann man ihm auch darauf ansprechen, auf die Beobachtung, dass er da mit zwielichtigen Typen, mit dem Mercedes und so weiter. Und dann gibt es halt auch wieder die positive Antwort, ja, war noch ein Anhalter mitgefahren. Oder wir waren bei der Evangelisation und die haben vielleicht wieder irgendwo hingefahren oder so. Das ist unserer Ansicht nach eine positive Antwort. Das heißt, er hat mit denen nicht direkt Umgang, sondern hat versucht, ihnen Gottes Wort nahezubringen, Gott nahezubringen, wie auch immer. Negative Antwort wäre, ja, sind seine neuen Freunde. Oder er hängt da in irgendwelchen Milieus rum, was nicht so positiv ist. Das wäre dann auch wieder eine Sache, wo wir ihn dann hier drauf ansprechen könnten, auch die falschen Freunde. Und da gibt es halt auch die Möglichkeit, der sagt dann, okay, da sind wirklich die falschen Freunde. Tut Buße, ist auch wieder so eine Art Wiederherstellung dann, wenn er sagt, gut, ich sehe es ein, das sind die falschen Freunde. Oder die Möglichkeit hat, gibt, nö, er findet es in Ordnung, das ist okay. Dann kann man ihn auch darauf hinweisen, dass es ein schlechtes Zeugnis ist, vielleicht für den Neubekehrten. Das hat ja mit Paulus gehabt, die Bibelstelle, wo er das sagt mit dem letzten Fleisch. Und so. Dann kommt im Prinzip Matthäus 18, Vers 15 bis 17. Persönliche Gespräch nochmal, darüber hatten wir dann schon gehabt. Dann über die drei Zäulen und dann vor die Gemeinde bringen und dann, das haben wir schon ausgiebig diskutiert. Okay. Die andere Möglichkeit ist, dass bei dem Fehlen in der Gemeinde gleich sofort eine negative Antwort kommt. Dann wäre das mit den falschen Freunden, würde sich wahrscheinlich dann vielleicht sowieso erklären, warum er nicht zur Gemeinde kommt, dann hat es vielleicht direkt miteinander zu tun. Dann wäre aber primär nicht das Problem, dass er da aus Mercedes aussteigt, sondern dass er nicht zur Gemeinde kommt. Und dann würde man das quasi erstmal vor die Gemeinde bringen. Das andere ist ja dann, wie gesagt, zweitrangig erstmal.
Okay. Ergänzung aus dem Team Russland? Fragen aus den restlichen Nationen?
Sebastian, geht mit ihm Matthäus 18 in 22 durch? Sehe ich das richtig aus? Das heißt, wenn er wiederkommt, das heißt, dann kriegt er einen zweiten Prozess.
Nee. Genau. Doch, er geht beim ersten Mal. Also das heißt, ein zweiter Prozess. Ich meine, wenn ich ihn dort anspreche, spreche ich ihn erst natürlich primär auf das Fehlen in der Gemeinde an.
Kann das persönliche Gespräch mit der Matthäus 18 setzen?
Nein. Wenn er nach links geht, dann wird er nachher noch eher Ziel sein.
Wenn er nach links geht, dann wird er nach rechts gehen.
Aber da spricht er ja nur über das Fehlen in der Gemeinde.
Genau, das heißt, ja, ihr trennt die beiden Probleme.
Das sind an sich zwei separate Probleme. Bei einmal ist es Fehlen in der Gemeinde.
Dann ist er wieder da, dann wird die falsche Freunde angesprochen, dann ist es wieder ein persönliches Gespräch.
Ja. Ich meine, eventuell kann man es auch in eins packen. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt hier abwarte, aber wirklich wiederkomme, sondern er sagt, ja, du hast recht, ich bin nächsten Sonntag da. Und dann kann man direkt im nächsten Atemzug dann ansprechen mit den Frauen. Okay. Das ist jetzt nicht unbedingt gemeint, dass man dann noch eine Woche wartet. Das hat immer dynamisch ein Gespräch. Er kann so antworten, er kann so antworten. Wir sind bei unserer ganzen Aufstellung davon ausgegangen, dass er die Wahrheit sagt. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass er da lügt. Dann wäre es ja nochmal viel komplexer geworden.
Ja, und es ist immer komplexer, als man denkt. Alles muss Schema sein. Man sollte sich auch nicht zu viel Kopf machen vorher und jeden Schritt festlegen, weil in dem Gespräch kommt plötzlich was ganz Neues hoch und ein ganzes Konzept ist für den Papierkorb. Und die Gefahr besteht, dass man sich auf sein Konzept verlässt und nicht auf die Führung des Heiligen Geistes im Gespräch. Also Konzept ist gut, um einfach mal Sachen zu durchdenken. Was will denn die Schrift, wie ich grundsätzlich vorgehe? Stichwort Vaterherz, Stichwort Vertraulichkeit im persönlichen Gespräch. Ich trage es nicht gleich an die große Glocke, sondern versuche es im kleinen, engen Familienkreis zu lösen. Damit für ihn die Hürde des Bekennens möglichst gering ist. Aber ich lerne auch, dass ich danach nochmal jemand anders dazu nehmen muss, bevor ich in die Gemeinde trete. Das ist das grobe Schema. Und ich sag mal, jetzt rein schematisch müsste man dieses persönliche Gespräch hier nicht mehr führen. Denn das hast du ja hier, beziehungsweise hier geführt. Sprich, hier würdet ihr dann eigentlich schon in die Stufe 2 mit dem Zeugen.
Ja, was?
Das ist nur ein Notationsfehler hier, das hast du genauso erklärt. Prima, vielen Dank. Kommen wir zu einem Staat von Amerika.
wir es natürlich immer besser machen als alle anderen auf der Welt. Das ist so, das amerikanische Mission, als der Polizei. Willst du mit Krüppel oder ohne Krüppel?
Da kann auch jemand, der schläft, ein bisschen becken.
Ja, ich habe mal, wir haben das am Anfang mal eine Situation genannt, das ist das, was Russland beobachtet hat. Wir wissen hier natürlich, das ist nicht nur diese Beobachtung von Mercedes Geschichte, sondern wir wissen ja den ganzen Hintergrund, dass er nicht zur Gemeinde kommt, ob das mit anderen zu tun hat, das ist, sei erstmal dahingestellt, wissen wir nicht. Was wir aber machen, wenn wir den Norbert da sehen, wir sprechen ihn darauf überhaupt nicht an. Gar nicht. Wir sprechen ihn einfach freundlich an, begrüßen einfach. Wir haben ihn ja seit Wochen nicht im Gottesdienst gesehen. Er ist ja unser Bruder. Fragen einfach, wie es ihm geht. Und die ganze Sache mit dem Mercedes, die wird überhaupt nicht angesprochen. Also mir würde es so gehen, wenn ich in Norberts Haus erstecken würde, ich würde mich sofort nicht beantworten fühlen. Das ist diese Staatsanwalt, was ich denken kann. Wer ist in Fragen? Der blockt vielleicht. Und, also wenn man nach Bibelfersen geht, würde ich vielleicht hier sagen, Römer 12, Vers 10. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Ne? Herzliche Liebe gegenüber dem zu bringen. Nichts, was irgendwie nach Anstrengung sich anhört. Ihnen einladen nach Hause zum Essen, zum Kaffee, den Kuchen, sagte Viktor. Irgendwo anders einfach ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Und wieder wissen, wie es ihm geht. So, wenn er darauf, je nachdem, wie er darauf reagiert, es kann einfach, wenn er die Einladung freundlich annimmt, einfach total nett drauf ist. Und, irgendwie, man hat ja schon, man merkt ja schon, wenn man ein schlechtes Gewissen hat, ist irgendwie erwischt worden zu sein mit irgendwas. Mit einer positiven Reaktion kommst du dann an, dann treffen wir uns irgendwo zu Hause. Und da wäre dann so das erste Gespräch. So klären, ist da irgendwas, warum kommst du nicht zur Gemeinde? Was ist das für eine Sache mit dem Mercedes gewesen? Klären, ob es in dem Spiel ist. So, die roten Pfeile sind immer eine negative Reaktion und blau ist immer positiv. Wenn das hier aber irgendwie negativ verläuft und er sagt, weicht irgendwie aus und will nicht mit dir reden, das merkt man direkt. Dann bleibt die Einladung natürlich trotzdem bestehen, aber man weiß direkt, aha, irgendwas ist da im Argen. Vielleicht sucht man es direkt für zwei Zeugen. Ne? Komm, dann treffen mich hier rein mit mir, sondern hol direkt noch jemand mit. Und dann wäre die Klärung im Sinne des Spiels, dann müsste das mit dir geklärt werden. Dann wären die zwei Zeugen schon direkt dabei. Und wenn es da dann die negative Reaktion ist, wenn wir dann erstmal die Einladung zu Hause haben und uns halten uns, dann geht es immer weiter, dann geht es dann ganz normale Matthäus 18 Prozess. Geht weiter, eine negative Reaktion, jemand kommt das vor die Gemeinde. Ja, und ab hier, ab den Gesprächen, bei positiven Reaktionen, Buße, Umkehr, ja, ist richtig, ich habe ein Problem, ich bin weit weg von Gott. Da läuft das, es ist eine positive Richtung, dann geht es in Richtung Wiederherstellung. Über die Seelsorge, wenn man das jetzt nennt. Wir unterhalten uns mit ihm, wir führen ihn, oder wir suchen jemanden aus der Gemeinde, wie auch immer, je nachdem, wie der Mann spielt. Aber das Wichtige daran ist, dass wir am Anfang überhaupt nicht auf diese ganze Mercedes-Typen-Sache eingehen, wir reden da überhaupt gar nicht drüber. Das führt zum schlimmsten Fall wirklich nur zu Missverständnissen, und der Mann blockt einfach nur, so geht es mir immer. Immer. So wird es mir
erstmal. Dankeschön. Ergänzung aus der Gruppe Americano. Fragen von allen anderen?
Vielleicht eine Frage. Ich denke, dass man das auf jeden Fall betonen sollte, weil ich einfach so in vielen Gesprächen auch in der Vergangenheit gehört habe, dass es nicht so selbstverständlich ist. Dass man eben hier das Gebet für eine die Grundlage für alle Gespräche, für alle alles miteinander nochmal betonen sollte, finde ich zumindest.
Okay.
Dass das ohne Gebet nicht geht. Dann ist viel Menschliches dabei, aber der Heilige Geist kann wirken, das ist klar, aber es ist viel schöner, wenn man das mit Jesus macht.
Als im Hintergrund oder mit dem Norbert zusammen?
Wenn der Norbert will, kann man mit Norbert reden, aber grundlegend, dass man alle Gespräche im Gebet begleitet und Abhängigkeit von Gott sagt.
Genau. Der Wunsch wird aufgenommen, es wird nochmal extra erwähnt werden gleich. Von daher danke für die Ergänzung. Aber zu der Präsentation hier erstmal keine weiteren Fragen, dann danke für dich.
fand jeden Vortrag interessant und ich glaube, jeder Vortrag hatte etwas Inhaltliches und die Summe von allem ist perfekt. Also es wäre schön, wenn ihr nicht nur eure Vorgehensweise jetzt für euch verinnerlicht, sondern das Gute aus den anderen Dingen mitnehmt. Das Thema Gebet kommt gleich noch auf den Flipchart, es sind auch andere Aspekte dabei gewesen. Wichtig ist, dass ihr, gerade wenn ihr sowas noch nie gemacht habt, eine Angst ablegt. Und dass ihr euch auch als Auftraggeber bewusst seid. Ich habe deswegen hier die Formulierung gesagt, geschrieben, Gläubige werden als Beauftragte des besorgten Vaters entsandt. Es geht nicht um euch. Es geht auch nicht um eure Sicht, ob etwas Sünde oder nicht Sünde ist. Sondern ihr habt vom Vater verstanden, dieser Eindruck, ich muss dahin gehen, ist etwas, wo ihr versteht, der Vater möchte, dass ich dahin gehe und zumindest sicherstelle, dass da keine Sünde ist. Und diese Sorge treibt mich. Weil ich glaube, der Vater ist besorgt. Und ich bin sein Erfüllungsgehilfe. Ich gehe da jetzt hin, auch das des Vaters. Und dass ihr einfach wisst, dass ihr diesen Heiligen Geist habt, der in euch ist und auch für solche Situationen euch ausrüsten möchte. Von daher war auf dem einen, im zweiten Chart, dieser Hinweis auf Jakobus 1,5 total wichtig. Ja, wenn jemand Weisheit mangelt, dann bitte er Gott und er wird jedem Weisheit geben. Dieser Gott, der nichts vorwirft, steht an der Stelle. Könnte man jetzt auch wieder überlegen, was heißt das? Aber Gott macht dir keine Vorwürfe, wenn du zu dumm bist. Sondern du bittest ihn um Weisheit und er würde sagen, warum willst du das nicht? Sondern er würde dir die Weisheit geben. Und dieses Innere sich einfach ein Stück weit persönlich rauszunehmen. Ich sage, nicht ich gehe dahin, sondern mein Vater schickt mich dahin. Ich versuche ein Stück weit entspannt reinzugehen, auch wenn alles doof ist. Und dem anderen zu transportieren, wie der Vater über ihn denkt. Und dann ganz große Ohren kriegen. Ich habe gehört, dass die Gemeinde mit Johannes Reimer eine gewisse Erfahrung hat, zumindest in Urzeiten oder Urschleim der Gemeinde. Und Johannes Reimer habe ich einmal kennengelernt, der hat gesagt, ich werde heute gar nichts sagen, sondern ich sitze hier nur mit den großen seelsorgerlichen Ohren Gottes. Ich fand dieses Bild interessant, weil ich mir immer Dumbo vorgestellt habe. Dieser Elefant mit diesen riesen Ohren. Dann dachte ich nur, das ist ein gutes Bild für einen Seelsorger. Ein Seelsorger muss hören können. Wenn ein Seelsorger nur weiß, was er sagen will, weil es in seinem Handbuch so steht, in seinem Flipchart, in seiner Skizze, dann wird er vermutlich kaputt machen. Dann ist er der sprichwörtliche Elefant im Porzellanladen. Aber wer mit großen Ohren hinkommt, und zwar das eine Ohr Richtung Vater, das andere Ohr Richtung Gegenüber ausgerichtet, dann Ruhe reinbringen. Warum sage ich das? Schneller als ihr hofft, wird sich nämlich der Prozess ganz anders gestalten, als ihr denkt. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass es einen Bruder gab, und der heißt Ansgar, der, wenn wir den anderen Flipchart nehmen, hier hinten, und ich habe das mal wieder an, weil ich bin hier der Einzige, der will. Ansgar hat das mal erlebt. Er hat es oft praktiziert, aber hat es auch mal erlebt. Sprich, einer ging zu Ansgar hin und wollte ihm eigentlich des Ehebruchs überführen. Und Ansgar hat gesagt, nee. Wenn man ganz langsam den Pferden, das ist ein Ehebruch. Wir verstehen uns gut, aber wir sind nicht miteinander im Bett gewesen oder so. Komm, also man muss auch mal mit einer Frau Kontakt haben können, ohne dass sich alle Alarm schlagen. Das Gespräch ging ein bisschen länger, ich fasse es zusammen. Der Bruder war traurig, ging. Man kam, und ich weiß es nicht mehr, weil das, keine Ahnung, 25 Jahre her ist oder so, kam ein paar Wochen später wieder, nicht 20 Wochen später, ich sag mal 3-4 Wochen später, mit einem anderen Bruder am Punkt. Das Problem ist, dass ich schon damals die Bibel kannte und gerade Matthäus 18 kannte und ich wusste, ich weiß nicht genau, was hier abgeht, Matthäus 18, zweite Stufe. Und in dem Fall hat nicht der erste Bruder geredet, den ich angesprochen habe, sondern das fand ich die ganz interessante Variante, der zweite Bruder hat gesprochen und gesagt, der Cliff, so wie es der erste, hat mir erzählt von eurem ersten Gespräch und ich habe das auch beobachtet, wie du mit X umgehst und darüber müssen wir reden. Das haben sie freundlich gemacht. Und doch, beide sind so groß wie ich. Das war schon drei Hünen, die aufeinandertreffen. Und der eine hat Muskeln am Arm, also das sind meine Beinmuskeln nicht, ja? Da dachte ich, okay. Und wisst ihr was? Ich
konnte den beiden Brüdern mit einer Aussage komplett den Wind aus der ganzen Rede, aus der ganzen Vorbereitung nehmen. Ich ahne, die haben mehrere Stunden abends zusammengesessen und gebetet, haben sich überlegt, wie sie vorgehen wollen. Und das ist ja gut. Aber ich konnte ihnen den Wind weg aus dem Segel nehmen. Wisst ihr womit? Habt ihr eine Idee, womit ich ihnen den Wind aus dem Segel nehmen konnte? Ich weiß das selbst noch mal, der Glück bei mir war und ich das Ganze versucht habe, runterzukommen. Mittlerweile hat aber der Geist Gottes an mir länger gearbeitet und ich war bei der Frau und die Beziehung beendet. Ich war bei ihrem Ehemann, habe Buße getan, er hat mir Vergebung zugesprochen und ich habe keinen Kontakt mehr mit dieser Frau. Danke, Bruder, dass ihr gekommen seid, aber der Fall ist geschlossen. Und da ging ein fröhliches Lächeln über das Gesicht dieser beiden Brüder und Matthias Wachsen hatte sich bewährt. Ich bin ein Fan davon. Ein großer Fan davon. Ich möchte euch nur sagen, nicht immer läuft der Plan so ab, wie ihr es denn denkt. Das ist eine grundsätzliche Vorgehensweise. Aber seid gewappnet, dass Dinge anders sind, als sie sind. Oder als ihr sie plant. Ein Punkt, der vorhin genannt wurde, ist, denkt an das Gebet. Ich habe deswegen noch einen weiteren Flipchart, der technisch gesehen hier unter dem hängen müsste. Und den werde ich dann nachher auch da drunter hängen. Es geht also weiter. Das heißt, hier oben ist der Post Matthäus 18, 15. Und dann kommt im schlimmsten Fall der Ausschluss, wenn der Bruder nicht hört. Und dann kommt eine gewisse Zeit, wo vielleicht der Bruder Buße tut. Darüber habe ich vorhin gesprochen. 2. Korinther 2, die Verse 5 bis 11. Wenn er Buße tut, dann sind wir aufgefordert an der Stelle, zu vergeben, Liebe zu üben, und das muss gemeinschaftlich beschlossen werden. Das soll nicht ein Einzelner machen, sondern die Gemeinde muss das beschließen, weil ja Ausschluss eine Gemeindegeschichte war. Da müssen wieder alle ins Boot genommen werden, damit nicht 5 Liebe üben und 4 den immer noch für Ersten halten. Und trösten. Ziel auch hier Wiederherstellung. Aber bereits vor Matthäus 18, 15 und parallel und danach muss noch was anderes passieren. Bevor wir hiermit anfangen, muss was passieren. Während wir das tun, muss was passieren. Hier die ganze Zeit muss was passieren und da würde ich dann sagen, das hängt auch von den einzelnen Personen. Je näher dran du an einer Person bist, desto länger musst du beten. Ich bete für eine Frau, nicht jede Woche, aber ich bete für eine Frau, die gefühlt vor 1995 vom Glauben weggegangen ist. Das ist jetzt 17 Jahre her. Ich bete für sie. Wie gesagt, nicht jede Woche, halte mich nicht für den Helden. Aber wenn ich an sie denke, und jetzt gerade denke ich an sie, und ich werde heute Abend wieder für sie beten, weil ich glaube, dass sie wieder in den Herrn zurückkommen dürfen. Das hat das mit meiner Theologie zu tun, das ist ein anderes Thema, was ich jetzt nicht platziere. Aber alle werden für sie nicht beten, das ist normal. Wir haben es in der Gemeindeleitung so gemacht, wir hatten eine Liste, wo alle Mitglieder draufstanden, und wenn jemand nicht mehr Mitglied war, haben wir ihn nicht gelöscht, sondern haben ihn in einen unteren Teil der Liste gepackt, ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder. Und diese Liste hatten wir in der Leitung und die Brüder, die wollten, haben ab und zu sich einfach mal die Person genommen, die wir in den letzten 20 Jahren verloren haben. Einige gehen ja einfach nur wegen Hochzeit in eine andere Gemeinde, das ist ja nicht schlimm, aber es gehen halt auch einige weg und einige werden ausgeschlossen und wir beten für die. Ja, das könnte man machen. Aber das will ich jetzt nicht als Pflicht auferlegen, weil die Schrift das nicht als Pflicht. Aber die ganze Zeit, also bereits vor Matthäus 18, 15, in den ganzen Prozess und parallel und danach müssen wir eine Sache machen und das wurde gesagt, nämlich beten. Und da möchte ich neben der 1. Johannes 1, Jakobus 1, 5 Stelle, die gut ist, möchte ich noch eine zweite Stelle beitragen. Ich muss nochmal nachgucken, wo das steht. 1. Johannes 5 ist es auf jeden Fall. Und jetzt bin ich 11, 12, und was in der Nähe. Vers 16. Ich bevorzuge diese Stelle, weil Jakobus 1, 5 sich nicht um Gemeindezucht oder heilende Gemeindekorrektur dreht. 1. Johannes 1, 5, 16 dreht sich aber um genau diesen Themenkomplex. Und da heißt es, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, genau die Formulierung des Herrn Jesus, und Johannes, der das schreibt, ist ein Augenzeuge dieser Situation, dass Jesus das gelehrt hat. Wenn jemand einen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, darauf gehe ich heute nicht ein, soll er bitten. Und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tode sündigen. Die Sünde wird
Sünde zum Tod schiebe ich jetzt einfach mal weg. Grundsätzlich aber beten, wenn du Bruder siehst, beten. Und das klappt dann, wenn du die richtige Theologie hast. Theologie ist nicht was für die Profs, Theologie ist was für uns alle. Unser Verständnis, wie Gott ist, trägt unser Verhalten. Unser Verständnis, wie Gott ist, hat Einfluss auf unser Das ist Theologie, unser Vaterherz. Theologie ist etwas, was uns in unserem Alltag steuert. Und was hier gemeint ist, wenn ich einen Bruder sinnlichen sehe, dann soll ich beten. Warum soll ich beten? Das ist ja, du weißt ja für mich beten, geschenkt. Ich will darum beten, dass ich einen Vaterherz habe, geschenkt. Und der Punkt ist, wer überführt von Sünde? Laut der Aussage des Herrn Jesus ist das die Aufgabe des Heiligen Geistes. Denn er und die selbe Überführung von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Johannes 13, 14, 15, 16, irgendwo in dem Dreh, ich weiß nicht, der sagt nicht, ne? Sondern was. Und diese Denke, ich bin zwar der Erfüllungsgehilfe, ich gehe hier als das Werkzeug Gottes hin, am Ende rede ich die Worte meines Vaters, ich überführe ihn anhand des Wortes des Vaters von Sünde, aber dass es bei ihm Schnitt macht, dass er weg will von der Sünde, das kann ich nicht bewirken. Und da mache ich mich auch sofort frei von, dafür bin ich auch nicht verantwortlich. Ich bin nicht verantwortlich dafür, ob er eine Buße tut, ob er umkehrt. Ich bin verantwortlich, ob ich hingegangen bin, mit dem richtigen Herzen, mit der richtigen Botschaft. Das ist meine Aufgabe. Alles, was ich in den Menschen selbst tut, ist Aufgabe des Heiligen Geistes. Und weil ich sage, wow, der Heilige Geist ist wie der Vater in seinem Herzen, in seiner Ausrichtung. Das ist ja eine Personenidentität, eine Wesensidentität, Entschuldigung. Dann will ich doch gleich von Anfang an beten. Und vielleicht passiert euch das, was meinen beiden Brüdern passiert. Sie kommen, sie denken, sie machen Matthäus 18, Stufe 2. Und Ansgar sagt schon, hallo, vielleicht passiert das schon hier vor. Hier geht es zu Norbert und sagt, wie auch immer, ich fand den Ansatz sehr interessant zu sagen, wir reden einfach gar nicht über das Thema. Aber wenn jemand halbwegs noch bei Sinnen ist, dann hat er schon ein schlechtes Gewissen, wenn er mit dem Typen erwischt wird und wirklich eine sündige Situation da ist. Wenn du dann kommst, dann weiß er in der Regel genau, was du willst, weil er ein schlechtes Gewissen hat. Oder weil er weiß, wie du tickst und dass das nicht da reinpasst. Und vielleicht hat er mitbekommen, dass du ihn gesehen hast, als er aus dem Auto ausgestiegen ist. Und hat abends gesagt, Scheiße, der hat mich gesehen. Das stimmt nächste Woche, wenn wir vorbeikommen. Und vielleicht benutzt Gott diese Angst, der kommt vorbei, und wenn man dann denkt, warum habe ich Angst vor Paul Angst oder vor Ansgar oder vor wem? Warum habe ich nicht Angst vor dem? Vielleicht kommt ihr zum ersten Schritt und da ist schon längst alles gelaufen. Schön, dass du kommst. Schön, dass du endlich kommst. Vier Tage schlagen wir wieder um. Ich will das Ding loswerden. Hilf mir da raus. Ich bin verschuldet. Ich muss mit denen zusammenarbeiten. Aber ich will da raus. Da kommt auch eine Story. Und ihr mit eurem wegen Handbuch und Konzept sagt, okay, jetzt packen wir mal das Handbuch beiseite und jetzt überlegen wir mal, wie können wir hier das Vaterherz ausüben? Wie können wir die üben? Also Mut machen, vertraut dem Herrn, haltet euch an die Rahmenbedingungen, aber seid immer für Überraschungen, auf Überraschungen hin bereit. Eine letzte Ergänzung möchte ich noch hier zu diesem Ausschluss machen, wenn wir nochmal Matthäus 18 aufschlagen. Da gibt es eine interessante Formulierung. Ich hatte vorhin, als wir das erste Mal über den Herrn stolperten, erzählt, dass da nichts von Gemeinde aussteht. Matthäus 18, Vers 17 sagt, wenn er aber nicht auf sie hören will, so sage es der Gemeinde, wenn er aber auf die Gemeinde nicht hören will, so sei er dir wie der Heide und Zöllner. Ich habe in meinem Modell, und das ist auch klassische Gemeinde- und Kirchentradition, damit einen Ausschluss formuliert. Wir als Gemeinde sagen nicht, wir tun dich aus der Gemeinde heraus. Was wir eigentlich, das kann man besser formulieren, aber was wir inhaltlich sagen ist, du tust dich mit deinem Verhalten Sünde und mit deiner Ablehnung des Rates von Bruder 1, des intensivierten Rates von Bruder 2 und 3 und 1 und aufgrund unserer Äußerung, dass das falsch ist, du tust dich, du hast dich schon längst aus der Gemeinschaft herausgetan. Und wir stellen das eigentlich nur noch fest. So wie du lebst, so wie deine Haltung ist, bist du keiner von der Gemeinde.
Gemeinde Gott ist. Merken wir, es ist eigentlich nicht unsere Macht, jemanden auszuschließen. Wir müssen das irgendwie festhalten und auch klar machen, auch den Gemeindeleuten gegenüber klar machen, Hans gehört nicht mehr dazu. Hat keinen normalen geschwisterlichen Umgang mit ihm. Aber eigentlich ist er derjenige, der sich herausgetan hat. Der Punkt ist, was hier steht, wenn wir mal von der Kirchentradition weggehen und wieder zum Wort gehen, so sei er dir wieder Heilung der Zellner. Es könnte durchaus sein, dass das hier nicht funktioniert. Dass die Gemeinde aus irgendeinem Grund keinen Ausschluss formulieren möchte. Und das ist eine Bedrohung. Das ist eine schwierige Situation. Wenn man in einer bibeltreuen Gemeinde lebt, ist das ganze Modell toll. Was ist denn, wenn du in einer nicht bibeltreuen Gemeinde lebst? Ich weiß nicht, ob ihr eine Ehe mit Ungläubigen gut findet oder für Sünde haltet. Ich halte eine Ehe mit Ungläubigen, wenn sie bewusst geschlossen wird. Wenn ein Gläubiger bewusst eine ungläubige Frau heiratet. Nicht, wenn einer sich später bekehrt. Aber dieses bewusste Hineingehen in eine Ehe mit Ungläubigen halte ich für Sünde. Und ich habe einen Bruder deswegen nach Matthäus 18 ermahnt. Ich habe einen zweiten Bruder dazu genommen, wir haben ihn gemeinsam ermahnt. Aber er gehört nicht zu unserer Gemeinde. Aber wir kannten ihn. Wir kannten ihn sehr gut, weil wir jahrelang mit ihm zusammen gearbeitet haben, weil er in unserer Gemeinde groß geworden ist. Deswegen habe ich gesagt, ich sehe ihn sündigen, auch wenn er nicht in meiner Gemeinde ist. Und ich gehe hin, weil das Wort nicht sagt, wenn ein Bruder aus deiner Ortsgemeinde sündigt. Dieses Kastendenken hat die Bibel gar nicht. Ich habe gesehen, bin hingegangen. Wir haben gesehen, wir sind hingegangen. Welche Gemeinde sagen das denn? Und wir haben es seiner Gemeinde gesagt. Wir hatten leider keine Ältestenschaft. Wir hatten auch offiziell keine Leitung, sondern alles war irgendwie Leitung. Also haben wir allen einen Brief geschrieben und haben gesagt, das sind die Dinge. Wir raten euch dringend, nach Matthäus 18 weiter zu verfahren, dem Bruder eine Rettung zu sein in dem Fall, weil er läuft auf dem falschen Weg. Und gerne stehen wir auch beratend zur Seite und helfen. Und sie haben seitdem mit mir nicht mehr geredet. Was mache ich denn jetzt? Die Gemeinde hat ihn nicht ausgeschlossen. Er ist weiterhin eine der aktivsten Kräfte in dieser Gemeinde. So mache ich es. So handhabe ich es. Ich begrüße ihn. Ich habe ihn letztes Mal auf einer Großhausfeier gesehen und dadurch, dass er in meiner Gemeinde ist, begegnet er mir ja nicht mehr. Aber auf der Geburtstagsfeier begegnete er mir und ich dachte mir, okay, ich war höflich zu ihm, weil zu einem halben Zöllner bin ich höflich. Ich habe ihm die Hand gegeben, gegrüßt, habe seine Frau gegrüßt, die ja die Unschuldigste der ganzen Geschichte ist. Ja, wenn sie als ungläubige Gläubigen heiratet, woher soll sie wissen, dass das mir ein Problem bereitet? Aber an der Stelle habe ich mir gedacht, für mich ist an der Stelle der saubere Prozess nicht gangbar, aber ich muss mich ja irgendwie verhalten. Und deswegen würde ich mit ihm zum Beispiel keine gemeinsame Bibelwoche irgendwo durchführen. Wenn er fragt, Asta, ich bin eingeladen worden, damit ich mitkommen, würde ich sagen, tut mir leid. Du hast ein Problem. Du musst erstmal zurück in die Gemeinschaft Gottes. Wort mir dann wieder.
Die gesamte Auslegungsmöglichkeit hier über den Umgang mit den Heiden und Zöllnern. Ich habe mal gehört, dass jemand gesagt hat, wie ist denn Jesus mit Heiden und Zöllnern umgegangen? Das ist einfach nur eine Möglichkeit.
Ich finde, ich verstehe den Gedanken und er ist richtig. Nichtsdestotrotz muss man sich darin klar sein, was macht dann den Unterschied zu vorher aus. Ja, natürlich ist mit den Heiden und Zöllnern oder mit den Prostituierten irgendwie essen gegangen oder war im Haus eines Pharisäers. Aber wenn am Ende mein Verhalten sich nicht mehr unterscheidet zu dem Verhalten vorher, dann ist diese Signalwirkung eines Ausschlusses oder eines Zurückziehens nicht mehr gegeben. Und deswegen sage ich mir höflich auf jeden Fall, es gibt einen Fall in der Bibel im Rahmen des großen Modells von Heiländer Gemeindekorrektur, wo man jemanden nicht mal mehr grüßen soll, aber der bezieht sich nicht auf die Leute, von denen wir hier reden. Dieses einen Menschen nicht einmal mehr zu grüßen gilt für Irrlehrer, Römer 15 oder 16. Wenn ich jetzt nicht vorbereitet bin, müsst ihr da mal schauen, steht, dass wenn jemand ein Irrlehrer ist, einen solchen Menschen nicht einmal mehr zu grüßen, nach ein- oder zweimaliger Ermahnung. Aber das ist für mich ein Sonderfall. Normalerweise würde ich ihn grüßen, aber alles andere will das nicht mehr. Ich würde ihn auch nicht mehr zur Geburtstagsfeier einladen. Aber ich weiß, das ist nachher sehr schwierig, insbesondere wenn zum Beispiel der Mann verheiratet ist. Wie soll sich denn die gläubige Ehefrau verhalten, wenn der gläubige Ehemann aus der Gemeinde ausgeschlossen wird? Soll sie mit ihm keine Ehegemeinschaft mehr führen? Natürlich soll sie die weiterhin führen. Der Ehebund hat da Priorität. Aber da muss man sich dann die einzelnen Situationen angucken.
Wichtig hier mir nur ist, er sei mir wie Heide und Zöllner. Und es bleibt ein Stück weit offen, was vor Gott ist. Wir versuchen, so sauber wie möglich die Sünde zu identifizieren und ihn zu überführen. Aber ist derjenige nun bei Gott oder nicht bei Gott? Oder um die Formulierung aus Matthäus 18 nicht am Anfang zu nehmen, wird er der Hölle, dem Feuer der Hölle verfallen sein oder nicht? Das weiß ich nicht. Und das muss ich auch nicht wissen. Weil ich nicht der Richter bin, ich bin auch nicht der Henker, sondern ich bin derjenige, der versucht hat, ihn zu retten. Und hier habe ich meine drei Rettungsringe hinterhergeschmissen, bin nackt ins eiskalte Wasser gesprungen, habe ihn versucht zu retten. Es hat nicht geklappt. Das ist nicht mehr meine Aufgabe. Und ich übergebe das Problem an den Herrn, der gerecht ist und der genau weiß, was im Herzen los ist und ohne Fehl und Tadel diesen Menschen dann auf den rechten Weg bringen wird oder gerecht auch bestraft. Ich möchte euch eine kleine Entspannung gönnen. Ihr könnt gerne einen Moment mal aufstehen. Ich muss hier nämlich ein bisschen Technik aufbauen. Ich möchte euch gleich etwas zeigen. Aber das ist auch ein guter Umbau.
Hier, Kind.
Wo ist Kim?
Was ist Kim?
Wo ist Kim?
Kim, wo ist?
Ich muss noch Russisch lernen, damit ich das Fenster ausrechnen kann.
Das war Deutsch.
Das ist
gar nicht los. Russisch gesprochen?
Kein Problem. Danke.
Ja, das ist richtig. Ich hab schon die Leute. Ich hab schon die Leute.
So, ich soll weit rein.
Ich bin selber weg.
Ich sehe die Alten. Willst du ein bisschen rumkommen? Oder ist vom Winkel okay?
Ich sehe immer die alte Frau. Die junge Frau muss immer erst suchen.
Sie sind zwei Personen.
Und dass die junge Frau nur aus der Nase der alten Frau besteht.
Eine Person.
Hä?
Eine Person.
Zwei Gesichter.
Nur ganz kurz, wir haben die Brüder draußen, das ist nicht so eine ganz wichtige Information. Ich habe euch gestern von einem Lehrer erzählt, den ich vor 15 Jahren hatte und von seinen Seminaren so begeistert war, wegen seiner Wertschätzung Menschen gegenüber. Das ist Klaus. So, komm rein, dann kannst du wieder rausgucken.
Gar nicht.
Hm? Alles zu. Ich möchte euch ein 8-Minuten-Video zeigen, das nicht aus dem schriftlichen. Ich möchte euch ein 8-Minuten-Video zeigen, das nicht aus dem christlichen Bereich kommt, das nicht über heilende Gemeindekorrektur redet.
Jetzt kommen noch ein paar Leute.
Dieses Video möchte ich einerseits als Auflockerung jetzt einstreuen, weil es schnell gut verständlich ist, auch einfach mal ein anderes Medium ist, was wir jetzt einsetzen. In diesem Kapitel, das aus einer größeren Serie von Videoclips stammt, ich habe das persönlich im Seminar auch erlebt, wie Klaus es live vorträgt, aber es ist schön, dass es das mittlerweile auch als Video gibt, redet er über ein Problem, das wir in der Kommunikation grundsätzlich haben. Er redet allgemein über Kommunikation, wir haben über eine besondere Form von Kommunikation geredet, nämlich dieses Gespräch nach Matthäus 18. Was er am Anfang, oder was der Inhalt dieses Abschnittes, dieses Videoclips von 8 Minuten ist, ist die Frage, was ist eigentlich eine Beobachtung? Ist das eine Beobachtung oder ist das mehr als eine Beobachtung? Über diese Frage, was sehe ich und was ist Realität? Was spielt sich in meinem Kopf? Aber darüber finde ich diesen Videoclip ganz informativ. Wie gesagt, er ist nicht aus dem christlichen Bereich, deswegen müsst ihr vielleicht den einen oder anderen Nebensatz mal kurz ausklammern. Es ist nichts Schlimmes, was er sagt, aber passt vielleicht so genau in unseren Kontext. Aber, ich weiß nicht, wer kennt das Bild hier, diese Frau? 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ein Klassiker, du kennst es auch, ja? Viele kennen es. Manch
einer sieht es einfach nur als ein nettes Spiel an, die Frau an die Wand zu werfen und zu fragen, wie alt ist sie, jung oder alt, und dann darüber zu sprechen. Aber das Interessante ist, selbst die Leute, die das Bild kennen, wissen eigentlich nicht, was man damit belegen will. Wofür dieses Bild eigentlich gedacht ist. Es ist mehr als nur eine lustige Zeichnung, mit der man sich einen Abend vertreiben kann. Und Klaus und seine Ehefrau, ich kann nicht mehr, ob die verheiratet sind, also Klaus und seine Partnerin zumindest, werden das gut illustrieren. Genießt es einfach mal einen Moment. Ich hoffe, ihr genießt es. Ihr wisst, ich liebe diesen Mann.
Dieses Bild haben vermutlich viele von Ihnen schon in meinen Wörtern gesehen. Auch wenn es relativ bekannt ist, kann es uns helfen, doch besser den Unterschied zu verstehen von was sind die sinnlich wahrnehmbaren Fakten und was sind unsere Interpretationen oder unsere Bewertungen. Stellen wir uns einmal vor, dass zwei Menschen das Bild betrachten und sich darüber unterhalten, wie alt ist die Frau wohl auf diesem Bild?
Du, mich hat gerade jemand gefragt, wie alt die Frau auf dem Bild ist. Wo schätzt denn du?
Ich kann so 70 bis 80.
Oh. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Mann, die ist 25, höchstens 30.
Diese Situation ist ein Gleichnis für Situationen, wie wir es im Alltag manchmal erleben. Zwei Menschen haben unterschiedliche Ansichten, Meinungen über etwas. Und wenn jemand eine Meinung vertritt, die so weit abweicht von meiner eigenen, dann ist in unserer Erfahrung die häufigste Reaktion, dass wir darüber urteilen. Der spinnt doch, wie kann man so bescheuert sein, der hat überhaupt keine Menschenkenntnis, der liegt ja total daneben. Wie kann man so absurde Ansichten vertreten? Diese Urteile, die ich über den anderen habe, stehen mir im Weg, dass ich den anderen besser verstehen kann. Damit es zu einer Verständigung kommen kann, braucht es in dem ersten Schritt die Bereitschaft, eine innere Haltung zu einnehmen. Ich würde den anderen gerne verstehen wollen. Ich möchte gerne verstehen, wie der andere tickt. Dazu ist es notwendig, dass ich mein Urteil, die ich eventuell habe, auf den Parkplatz stelle und innerlich zu einer Haltung finde, ja, ich möchte den anderen verstehen. Und ich frage nach.
Du, mich hat gerade jemand gefragt, wie alt die Frau auf dem Bild ist.
Wo schätzt denn du? Ich würde sagen, so 70 bis 80.
Hä? Wie kommst du denn da?
Wie komme ich drauf? Die sieht halt so alt aus.
Naja, aber wie will man das besser zu verstehen? Woran machst du denn das fest, dass sie so alt ist?
Naja, dieser eingefallene Mund, diese riesigen Tränensäcke und vor allem diese riesige große Hakennase.
Was? Große, riesige Hakennase? Also komm! Dieses kleine, zierliche Stupsnäschen kann man nicht eine große, riesige Hakennase nennen. Das ist doch absurd.
Obwohl in dieser Situation gerade die innere Haltung gestimmt hat, ich möchte den anderen verstehen wollen, hat es doch wieder bei Urteilen geendet. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, woran hat es denn jetzt gehakt? Obwohl die innere Haltung gestimmt hat, lande ich wieder bei dem Urteil, das ist doch absurd. Stellt sich selbst einmal die Frage, ob es auf diesem Bild so etwas wie eine große, riesige Hakennase gibt. Gibt es sowas wie zwei Nasen? Gibt es hier überhaupt eine Frau? Auch wenn ich in meinen Seminaren die Frage stelle, dauert es meist eine Zeit lang, bis die Teilnehmer erkennen, hier gibt es überhaupt keine Frau. Es gibt keine Nase, geschweige denn zwei Nasen. Alles, was hier tatsächlich existiert, hier gibt es schwarze Linien und schwarze Flächen auf weißem Grund. Das ist die Wirklichkeit, die Realität, die Fakten. Alles andere, hier gibt es eine Frau, hier gibt es eine Nase, hier gibt es eine große, riesige Hakennase, alles das sind bereits meine Interpretationen über die Fakten, die ich hier sehe. Und erst wenn ich das im Bewusstsein habe, dann ist es möglich, dass wir zu einer Verständigung kommen. Weil jetzt mit diesem Bewusstsein kann ich den anderen nachfragen und fragen, welche Fakten, welche Linien, welche Flächen er als was interpretiert.
Ich habe gerade jemand gefragt, wie alt die Frau auf dem Bild ist. Was schätzt denn du?
Also, ich würde sagen, so zwischen 70 und 80.
Ach, echt? Und wie kommst du denn da drauf?
Ja, die sieht gerade so alt aus.
Ja, aber woran machst du das fest, dass sie so alt ist?
Naja, also dieser zahnlose, eingefallene Mund, dann diese Tränensäcke und vor allem diese riesige, große Hakennase.
Große Hakennase? Du, kann ich
Kannst du mir mal zeigen, welche Linie auf dem Bild du persönlich als Nase interpretierst?
Ja, da, diese Linie, das ist die Nase. Siehst du?
Aha, das ist sehr spannend. Die Linie von hier nach hier habe ich als Nase interpretiert.
Ach so.
Mhm. Und du hast vorhin gesagt, zahnlos im Mund, und wo siehst du den?
Da, diese Linie, siehst du da? Das ist hier für mich der Mund.
Interessant. Weil die gleiche Linie habe ich persönlich als Halskette interpretiert. Und wo sind die Tränensäcke für dich?
Ja, hier, da siehst du doch, da sind doch die Tränensäcke.
Ah, ich sehe. Ja, schau, das ganze Gebilde habe ich persönlich als Ohr interpretiert.
Spannend. Aha. Ach so.
Halten wir noch einmal fest, was es braucht, damit zwei Menschen miteinander zu einer Verständigung kommen. Im ersten Schritt braucht es eine Bereitschaft, wenn ich Urteile habe über den anderen, diese Urteile auf die Seite zu stellen und eine Haltung in mir zu finden, aus der heraus ich den anderen verstehen möchte. Das ist übrigens eine Frage des guten Willens. Dafür kann ich mich entscheiden. Im zweiten Schritt brauchen wir die Fähigkeit, Wahrnehmung, das, was tatsächlich existiert, was sinnlich wahrnehmbar ist, von meinen Interpretationen der Fakten, von meinen Bewertungen trennen zu können. Und das ist nicht eine Frage des guten Willens, sondern es ist eine Frage der Fähigkeit. Bin ich in der Lage, die beiden auseinanderzuhalten? Und das ist etwas, was man üben und trainieren kann.
Also weißt du, die Frau Müller, die ist total respektlos.
Und mit respektlos meinst du was?
Nee, die verhält sich halt so.
Ja, aber hilft mir das besser zu verstehen, was genau tut sie denn?
Naja, sie ist einfach ohne Anspruch in mein Büro reingeplatzt.
Ah, sie ist also reingekommen, ohne anzuklopfen. Jetzt habe ich ein klares Bild.
Gut. Ja, sie ist reingekommen, ohne anzuklopfen. Mhm. Also, meine Tochter ist unheimlich schlampig.
Aha, schlampig und... Was genau meinst du damit? Was
tut sie? Nein, sie räumt überhaupt nie auf.
Tatsächlich nie.
Naja, also auf jeden Fall gestern war ihr Zimmer überhaupt nicht aufgeräumt.
Mhm. Und mit nicht aufgeräumt meinst du was?
Naja, da liegt halt überall so viel rum. Mhm.
Zum Beispiel?
Also, da stehen die Schuhe auf dem Bett, 5 Cola-Flaschen im Fensterbrett und das T-Shirt hängt auf der Lampe.
Ah. Jetzt habe ich mir klar vorstellen.
Der Herr Schmidt, der ist sehr unzuverlässig.
Unzuverlässig? Meine
Frau. Der hält die Abmachung nicht ein.
Welche Abmachung?
Also, wir hatten verabredet, dass er mir bis heute den Bericht auf den Schreibtisch legt.
Aha. Und da lag er nicht.
Genau.
Ah, jetzt habe ich eine klare Vorstellung, auf was du dich beziehst.
Die Waldmoorlight TV bei YouTube eingeben und ihr kriegt mehrere Stunden Human AI, wenn ihr wollt.
Wie heißt das? Gewaltfrei?
Gewaltfrei.tv heißt das. Aber wie bei YouTube. Also YouTube, das ist keine Internetadresse, sondern ich glaube, es gibt auch eine Internetadresse. Aber bei YouTube sind die Videos alle drin. Gewaltfrei.tv oder Klaus Kramer. Wie fandet ihr den Video?
Ich habe die Frau
gar
nicht gesehen,
ja.
Ich
habe die nicht gesehen.
Ich habe die Frau auch nicht gesehen. Es braucht eine Weile, dann hat es das umgeschaltet.
Erst hast du gesagt, nach der Nase, dann habe ich nach der Nase gesucht. Ja. Und dann hast du die Nase gefunden, ja, und dann habe ich das andere auch gesehen. Ja.
Ja. Ich habe das mal testweise gemacht in einem Training, das ich in Polen durchführen durfte. Mit Kaufland. Kaufland kennt ihr, das große Supermarkt. Die sind auch im europäischen Umland tätig. Wie oft soll ich noch sagen? Und ich habe in dem Video gesagt, ich habe nur das Bild vorne dran gehängt. Und fast alle in der Gruppe, das waren 30 Kaufland-Mitarbeiter, das waren 20 aus Polen, 10 aus Deutschland, alle meinten, die würden das Bild kennen und kennen wir alles, ja. Dann habe ich Optiro-Sender verteilt. und habe gesagt, okay, wie alt ist die Frau? Und da habe ich tatsächlich so eine Zweiteilung gehabt. Und dann habe ich zwei Leute gebeten, mal miteinander über das Bild zu reden. Der eine war 25, der andere alt, 70, 80. Und die sollten miteinander reden. Und das war genau so, wie wir alltäglich miteinander umgehen. Ey, guck doch mal hin, das ist doch eindeutig, dass das eine alte Frau ist. Und man merkt dann, also das für den Klaus entfaltet, das ist sehr ruhig, damit man langsam darauf hinkommt. So gehen wir nicht nur mit diesem Bild um, das Bild ist ein Beispiel, sondern wir gehen mit vielen Lebenssituationen so um. Wir beobachten etwas und merken nicht, dass in unserem Kopf ganz schnell schon die Interpretation ankommt. Und da möchte ich euch einfach bitten, und ihr habt es ja bei euren Gruppenarbeiten immer bemerkt, das, was wir sehen, und ich habe ja bewusst hier eine sinnlich wahrnehmbare Beschreibung geschrieben. Ich habe ja nichts interpretiert. Zwielichtig und aufgedonnert, das sind Interpretationen. Weil was heißt zwielichtig? Da habt ihr nachgefragt, was heißt denn zwielichtig? Bei aufgedonnert war mir das klar. Aber dieses, müssen wir uns manchmal üben, ich sehe etwas und ich habe ganz schnell eine Meinung darüber. Wir sind extrem schnell im Beurteilen. Fremdwort im Kritisieren. Krisis im Griechischen ist das Urteil. Wir sind ganz schnell dabei. Und da einfach mal zu sagen, ich möchte mal demütiger sein. Ich möchte noch ein Stück demütiger sein. Ich will noch demütiger sein. Ich nehme ein bisschen Abstand von dem, was spontan bei mir im Kopf rumspukt. Und das mal so runterzubrechen, was ist sinnlich wahrnehmbar. In dem Bild schwarze Linien und Flächen auf weißem Hintergrund. In Situationen, da ist jemand aus einem Auto rausgestiegen. Warum und weshalb? Wissen wir nicht. Deswegen war es gut, dass ihr euch gebremst habt und gesagt habt, wir fragen denjenigen erstmal, sag mal, wie soll ich das verstehen, wenn gleich gefragt wird oder später. Ja? Aber wenn wir an die Situation rankommen, immer erstmal zu fragen und mit großen Seelsorgerohren Gottes zu hören. In den Sprüchen heißt es an einer Stelle, wer Antwort gibt, bevor er zuhört, dem ist es Narrheit und Schande. Wer Antwort gibt, bevor er zuhört, dem ist es Narrheit und Schande. Ich glaube, 18,2. Wer Antwort gibt, bevor er zuhört, dem ist es Narrheit und Schande. Und das ist eine Grundübung, die wir als Seelsorger einnehmen müssen. Und nicht nur als Seelsorger, sondern als jemand, der in der Gemeinde irgendwas hört. Deswegen fand ich die letzten drei Beispiele, die Klaus mit seiner Frau hier vorgeführt hat, auch gut. Ihr hört in der Gemeinde, Andreas ist total schlampig. Paul ist total unhöflich. Das ist keine sinnlich wahrnehmbare Sache, sondern dann höflich und wirklich interessiert nachzufragen. Das ist interessant. Was meinst du denn damit? Ja, musst du doch hingucken, siehst du doch. Ja, aber was hast du denn da vor Augen? Er hat das richtig sympathisch nachgefragt, um am Ende drauf zu kommen, naja, die Tochter hat 5 Flaschen Cola im Fensterbrett stehen, die Schuhe auf dem Bett und das T-Shirt auf der Lampe. Das sind die sinnlich wahrnehmbaren Sachen. Die aufgespulte Mutter als, sie ist total und sie ist immer unordentlich, glaube ich, zusammengefasst hat. Und sowas passiert uns auch. Wir haben hier in der Gemeinde Meinungen, wir haben vermutlich auch Urteile, im Sinne von Beurteilungen. Und die Frage ist, wenn wir von seinem Urteil hören, wie gehen wir damit um? Übernehmen wir das Urteil? 5 Leute haben schon gesagt, Ansgar ist unordentlich. Ich übernehme das. Das ist aber keine sinnlich wahrnehmbare Sache. Oder wollen wir uns den langen Weg der Arbeit machen und den anderen sagen, wie kommst du darauf? Was führt dich zu diesem Ergebnis? Und am Ende muss man dem vielleicht nicht zustimmen, sondern sagen, jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Und das fände ich, wenn wir Christen das mehr beherrschen würden, toll. Matthäus 8.
am Himmel gebunden sein. Und wenn er etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Könnte jemand in der Schlachterübersetzung den gleichen Vers nochmal vorlesen, bitte?
Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein.
Und jetzt jemand mit Luther?
Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf der Erde binden werdet, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf der Erde lösen werdet, wird auch im Himmel gelöst sein.
Okay, also alle drei Übersetzungen sind fast gleich. Bei euch war die Futurformulierung, was ihr binden werdet, und auch mir war die Gegenwartsform, aber ansonsten gleich. Das irgendjemand mit einer steht, russischen Übersetzung wird natürlich anders, aber.
Die NGÜ sagt es genauso.
Die NGÜ?
Ja.
Okay. Okay. Das ist ein Vers, der in der Kirchengeschichte sehr wichtig ist. Insbesondere in der römisch-katholischen Kirche. Und in der Ostkirche glaube ich auch, da kenne ich mich nicht so aus. Das heißt, ihr könnt in die Bibliothek gehen und Bücher euch kaufen oder ausleihen und ganz viel darüber lesen. Die Frage ist, was hat das Ganze hier in diesem Kontext zu suchen und was könnte eine mögliche Interpretation sein? Ich werde euch nicht, weil wir hier nicht an einem theologischen Seminar sind, alle Varianten vorstellen und was die Kirchenväter jeweils daraus gemacht haben, sondern ich möchte euch im Grunde genommen eine mögliche Interpretation dieser Verse vorstellen. Dann kennt ihr mindestens eine, vielleicht habt ihr auch andere Auflage, dann kennt ihr mehrere. Vielleicht kennt ihr sogar diese Interpretation, das ist nicht meine persönliche, aber ich finde es nicht plausibel. Ich meine aber, dass hier in diesem Vers, wenn meine Unterstellung, was das heißt, richtig ist, ein ganz wichtiger seelsorgerlicher Aspekt drin ist, der sich in diesen Flipcharts noch nicht wirklich wiederfindet, was ihr aber teilweise in eurem Metaplan, in euren Pinnwandbildern drinstehen habt. Deswegen, ich weiß, ihr seid müde und der Tag ist lang, aber versucht nochmal zuzuhören. Hier steckt ganz viel Segen und Frieden drin. Und hier steckt eine ganz wichtige Aufgabe für jeden Einzelnen hier drin, insbesondere derjenige, der diesen Matthäus 18 Beschluss durchführen möchte. Wir haben hier im Griechischen eine Zeitform vorliegen, die sich ganz schlecht ins Deutsche übersetzen lässt. Also wenn ihr ein griechisches Spezialbuch befragt oder einen Kommentar befragt, wo der Kommentator sehr mit der griechischen Sprache vertraut ist und die für die Auslegung heranzieht, und anders kann man nicht auslegen, dann wird er etwas ganz Kompliziertes dort beschreiben. Was am Ende der langen Beschreibung dabei herauskommen wird, ist Folgendes. Wenn wir uns als Christen ganz eng an die Bibel halten, sowohl was das Vorgehen anbetrifft rund um Sünde, wenn wir uns an das halten, wie das Vaterherz, das ein gnädiges Vaterherz ist, wenn wir dieses Vaterherz praktizieren gegenüber dem Sünder, und wenn wir bei der Überführung des Sünders uns an das Wort halten und sagen, so spricht mein Vater, so spricht unser Vater im Himmel, und gegen dieses himmlische Wort verstößt wird, wenn wir uns an das Wort halten in dem ganzen Prozess, in Haltung, in Vorgehen, in Beweisführung, dann sind wir die autorisierten Redner Gottes. Wir sprechen das Wort des Herrn an denjenigen. Gott spricht in dieser Situation, dein Mund bewegt sich, deine Stimmbänder vibrieren, aber Gott redet. Weil du mit seinem Herzen redest, und weil du deine Botschaft redest und weil du in seinem Auftrag redest. Es spricht Gott. Genauso wenn der Punkt. Und wenn jetzt in dieser Situation des heilenden Gemeinde, der geheilenden Gemeindekorrektur, in irgendeinem dieser Schritte, einer geht hin, zwei und drei gehen hin, die Gemeinde redet, es findet ein Ausschuss statt, es kommt irgendwie Buße, ich bete vorher, ich mache irgendwelche Dinge. Wenn in diesem Zusammenhang man an einen Punkt kommt, wo eine Entscheidung gefällt wird, dann handeln wir in einer Art und Weise, dass wir das, was im Himmelreich Tatsache ist, wie auf dieser Erde verkündet. Wenn derjenige nicht Buße tut über seine Sünde, dann ist er im Himmelreich gebunden an seine Sünde. Sie klebt noch an ihm dran. Sie bindet ihn. Und wenn ihr sagt, hier in dem Prozess, da ist Sünde und der Vater will das nicht. Und wenn du daran festhältst, dann bist du gebunden an diese Sünde. Du sagst es. Du sagst es dem Bruder. Du bist gebunden, weil es im Himmelreich gebunden ist. Weil du im Einklang mit dem Vater und seinen Ordnungen redest. Tut der Bruder aber Buße. Und das ist das, wo wir darauf hinarbeiten, bei Schritt 1, bei Schritt 2, bei Schritt 3. Selbst hier bei, nach dem Ausschluss um eine Umkehr erfolgt. Wir wollen ja auf die Wiederherstellung hinarbeiten. Und da weint der Bruder, oder er weint nicht, aber es tut ihm auf jeden Fall leid und er tut wirklich Buße. Dann ist es unser Recht und unsere Aufgabe zu sagen, du, weil Gott ein gnädiger Gott ist. Und du getan hast, was an deinem Wort steht, nicht du hast Buße getan oder deine Sünde. Deswegen ist im Himmelreich diese Sünde gelöst von dir. Du bist nicht mehr zusammen mit dieser Sünde. Die Sünde ist hinweg. Und das sage ich dir hier. Du darfst frei sein davon. Die ganze Last kann weg von dir. Den Rucksack mit der großen Sünde kannst du abschneiden, irgendwo hinstellen, in den Müllschlucker werfen oder was auch immer. Es ist weg. Und das sage ich dir nicht als dein Bein, nicht als dein Freund, nicht weil ich versuche, über die Gemeinde Sachen hochzutreiben, sondern weil ich im Namen Gottes vor dir sitze und mit dir rede. Wenn ich das Wort Gottes kenne, wenn jemand seine Sünde bekennt, treu und gerecht, dass er vergibt und reinigt von jeder Ungerechtigkeit, nicht nur von der Bekannten interessanterweise, sondern von jeder Ungerechtigkeit, dann habe ich die Aufgabe und das Recht, den Bruder zu lösen. Ich sage, du, die Sünde ist weg. Fühl dich bitte frei von dieser Sünde. Denn Gott hat sie dir vergeben. Ich glaube, dass das der ganzen Struktur dieses Verses gerecht wird. Und dass es voll in den Kontext des ganzen Kapitels passt. Ich glaube persönlich, dass das etwas ist, was bei uns fehlt, in unseren Gemeinden. Also das eine, das Gebunden, das kriegen wir nicht. Ja, wir tun denjenigen aus der Gemeinde, wir sagen, diese Sünde hast du nicht bekannt, die klebt noch an dir, das ist, glaube ich, nicht der große Punkt. Wobei manche Leute sagen, naja, nach ein paar Jahren ist die Sünde weg, die hat sich dann irgendwie verjährt. Okay. Er ist immer noch gebunden in Sünden, da gibt es keine Verjährung. Das ist eine Erfindung der Moderne. Zumindest in unserer Kultur, ich weiß nicht, ob es früher schon mal gab. Was aber bei uns fehlt, ist dieses Lösen. Ich habe vor ein paar Wochen angefangen, im Hinblick auf meinen Accountability Contract mit Volker, der übrigens seit 3 Monaten ganz schlecht läuft. Denn die Frage war ja, ich weiß nicht, was ich gestellt habe, da kommt jemand aus der Ecke, wie gut läuft denn sowas? Das kann auch mal schief laufen. Das hat jahrelang gut geklappt und jetzt sind wir gerade in einem Tief seit den Sommerferien. Wir schreiben uns die Dinger nicht und dann müssen wir dran arbeiten. Ich habe in dem Zusammenhang nochmal darüber nachgedacht, was ist Buße? Und bin dann über den alten Begriff der Beichte nochmal gekommen. Denn so ein Accountability Contract hat sowas wie Beichte, oder? Ich schreibe dem anderen, was ich in der letzten Woche falsch gemacht habe. Und ich merke, wie meine Gedanken ganz schnell dahin kamen, wie macht es die römisch-katholische Kirche? Da gibt es diesen Beichtstuhl, wo an der einen Seite der Priester sitzt und auf der anderen Seite muss man dann reingehen und seine Sünden bekennen. Und wenn der Priester den anderen Fall das aufrichtet, dann auferlegt er ihm manchmal irgendwelche Bühne-Sachen und so, für Marias beten oder sonst irgendwie, ich kenne mich da nicht genau aus. Aber am Ende kommt dieses Thema soll, wo ich spreche dich frei. Aufgrund dieser Bibelstelle. Das ist eine Grundlage für diese Absolution, diese Bibelstelle. Und natürlich mag ich das, was die römisch-katholische Kirche macht, nicht. Gerade was so die Frage rund um das Heil anbetrifft. In ethischen Fragen bin ich ziemlich gut im gleichen Boot mit denen, aber rund um die Soteriologie, Frage des Heils, da haben wir natürlich ganz andere Ansätze. Aber ich merke, ich überreagiere auf den Begriff Beichte, weil es die römisch-katholische Kirche falsch praktiziert. Falsch aus meiner Sicht. Und habe dann angefangen, mich mit jemandem auseinanderzusetzen, der gerade an die katholische Kirche einiges geschrieben hat. Calvin. Luther hat auch einiges geschrieben, aber ich habe die Institutio, das Popwerk von ihm, habe ich bei mir im Franz geschrieben, habe immer auch von Neugierde reingedacht, was schreibt Calvin zur Beichte? Und er ist natürlich total gegen das, was die römisch-katholische Kirche macht. Das ist der Job eines Reformators. Aber er hat auch viele positive Sachen geschrieben und ich merkte, wow, doch, da ist was dran.
Wer das nachlesen will an der Institution, ich habe auf meiner Website die entsprechenden Kapitel angegeben, in welchem Buch, in welchem Kapitel Karl Wien was dazu schreibt. Ich habe aber nicht die Institution abgeschrieben, das ist ein fettes Buch, die kann man nicht so schnell abschreiben. Aber wer sich dann genauer mit beschäftigen will, kann dort wenigstens die Stelle finden. Aber was mir an der Stelle klar geworden ist, viele Christen haben kein biblisches Verständnis von göttlicher Vergebung. Und weil sie kein Verständnis von göttlicher Vergebung haben, praktizieren sie auch Vergebung untereinander, ganz grottig, richtig schlecht. Und das trägt sich in die Gemeinde extrem durch. Und ich werde morgen ein bisschen damit anfangen, darüber zu reden mit euch. Ich weiß, ich werde morgen mehr Fragen aufwerfen als Antworten geben. Aber das finde ich auch heilsam, denn wir sind noch andere lehrbefähigte Brüder. Wir können das Thema, wenn ihr möchtet, weiterarbeiten. Ich glaube, das ist ein essentieller, ein grundlegender Bestandteil von Gemeindeleben, dass wir den wesentlichen Charakter zu Gott, das Nachahmen lernen. Und der wesentliche Charakter zu, was ist deine Herrlichkeit, o Yahweh, ist also ein Gott der Gnade und der Barmherzigkeit und der Vergebung ist. Und genau in diesem Punkt sind wir, die wir Gottes Ebenbild sein sollen, die wir nach seinem Ebenbild geschaffen sind, 1. Mose 2, wir versagen regelmäßig. Wir schaffen es nicht, einander zu vergeben. Damit zeigt sich unsere Gottesferne. Wenn wir da an dem Thema arbeiten, wenn wir mehr und mehr verstehen, wie Gott uns vergibt, werden wir mehr und mehr lernen, einander zu vergeben und werden mehr und mehr diesen einen schwierigen Vers verstehen, Vers 18, und werden uns berufen fühlen, dem anderen Freude und Frieden zuzusprechen. Du hast Buße getan über deine Sünde. Das war die ganze Zeit mein Ziel auf dem Weg durch die Instanzen von Matthäus 18. Das war schon vorher mein Gebet, bevor ich mit irgendeinem Menschen gesprochen habe, habe ich darum gebeten, 1. Johannes 1, 15 war das, nee, 1. 5, 16, habe ich darum gebeten, dass der Heilige Geist dich überfüllt hat, dass das passiert. Und weißt du was? Die Sünden sind dir vergeben. Du bist gelöst. Fühle dich nicht mehr wie in dieser Zwangsjacke eingesperrt. Denn ich habe es erlebt, wie viele Christen noch rumrennen, die sich gebunden fühlen. Und wenn du dann nachfragst, haben sie eigentlich Buße getan. Weil sie haben nicht das göttliche Verständnis, das ihnen gegeben ist. Sie haben nur gehört, du musst Buße tun. Wenn man das gepredigt hat, du musst Buße tun. Aber was danach kommt, dass dann der Herr vergibt und es reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Dass man so weiß wird wie der Schnee auf der höchsten Spitze des Hermon. Das ist der höchste Berg, den es in Israel oder in Palästina gibt. Und da oben ist ein super reiner Schnee, zumindest war das zu den Zeiten David so, dass noch keine Industrie vorhanden war. Und so rein ist man, wenn der Christenblut uns reinigt. Und das müssen wir nicht nur alle paar Monate in der Predigt sagen, darum, sondern wir müssen dieses Evangelium im Rahmen von Matthäus 18 immer wieder dem anderen erklären. Nicht zu sagen, schön, dass du getan hast, dann war die Arbeit nicht umsonst, aber nicht wieder machen. Da legt eine Last auf den Rücken der Person, die ohnehin geknickt ist, wenn sie echte Buße getan hat, ist sie geknickt. Sondern sagt, weißt du was, das war gut. Gott hat dich da hingestellt. Lass uns gemeinsam was loben. Loben, dass er dir einen Punkt der Erkenntnis gehört, dass er dir die Willen gegeben hat, darüber Buße zu tun. Und weißt du was, ich habe eine gute Botschaft für dich. Gott ist dir nicht mehr böse. Du darfst auf den Vaterschluss wieder klettern und dich an die Brust des Vaters lehnen. Wenn das nicht eure Sprache ist, dann formuliert es irgendwie anders. Aber so, dass derjenige versteht, es ist wieder gut. Ihr, die ihr Väter seid, überlegt, wie ihr mit euren Kindern umgeht, wenn sie irgendwie Mist gebaut haben und ihr sie ausgeschimpft habt und die Papa sie dann irgendwann sagen, ja, es war wirklich falsch. Als ich meine Kinder noch geschlagen habe, das habe ich früher gemacht, als sie kleiner waren, jetzt brauchen sie es nicht mehr, sie gehen ihren Weg. Eine Regel war bei uns, wenn wir unser Kind züchtigen, müssen wir immer Zeit haben, um es danach auf den Schoß zu nehmen und wieder zu umarmen. Weil das ist, wie der Vater macht, handelt. Er züchtigt die, wie er liebt. Aber wenn sie dann entsprechende Verhaltensweisen zeigen, dann nimmt er sie wieder tröstend in den Arm und spricht, okay, es ist wieder gut, mein Schatz. Der Popo tut noch weh, aber es ist wieder gut. Und ich glaube, das müssen wir deutlicher kommunizieren. Und gerade wir Kerle müssen es deutlicher kommunizieren, weil wir so ein bisschen verkopft sind. Und gerade die Schwester manchmal noch emotional hinterher gekrochen kommen. Die Emotionen haben noch nicht verstanden, was der Kopf ihnen gesagt hat. Deswegen müssen wir es ihnen gut verdeutlichen und ruhig Zeit nehmen. Wir haben vielleicht 6 Stunden in die Schritte da getan. Dann können wir uns mal eine halbe Stunde, eine Viertelstunde verwenden, um nochmal den Trost Gottes auszugeben. Und ich glaube, dass das genau das ist, was hier in den Vers 18 steht.
Wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Nicht, weil ich die Macht habe, Sachen zu lösen, sondern weil ich parallel zu Gottes Kopf, Gottes Gedanken, Gottes Herzen, Gottes Gedanken, Gottes Ordnungen geredet habe. Ich bin hier der Gesandte und als ein solcher Gesandter sage ich dir, Sünde ist weg. Dass ihr fröhlich durchs Leben geht. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und ich freue mich fröhlich sein.